BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass ich da bin. Denn die Anfahrt mit der Bahn, die hat heute mal wieder sehr lang gedauert. Eine Stunde mehr. Das fehlt einem dann um die Uhrzeit. Was soll man sagen? Es ist Winter, es ist Frost, da geht's halt nicht so leicht. Ich würde sagen, wir schnaufen jetzt alle erst einmal durch. Wir sind gerade im Moment ins Studio reingerannt. Wir haben ein spannendes und wirklich wichtiges Thema heute, über das wir reden wollen. Nämlich um die Frage, die jeden, wirklich jeden von uns beschäftigt. Wie geht's denn weiter nach dem Tod? Gibt es ein Jenseits? Was passiert, wenn wir dran glauben? Was passiert, wenn wir nicht dran glauben? Unser Studiogast Peter Seewald, Schriftsteller, Publizist, Autor, der hat eine sehr dezidierte Meinung dazu und wir freuen uns auf spannende 2 Stunden. Jetzt spielen wir erstmal Musik von den Heilgrafen, dann trinken wir einen Schluck Wasser, einen Schluck Kaffee und dann starten wir los. Habe die Ehre, schön, dass Sie bei uns sind. Bei uns geht's heute um keine geringere Frage als um die: Gibt's ein Leben nach dem Tod? Ja, sagt unser heutiger Studiogast, der Autor, Schriftsteller und Publizist Peter Seewald. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön auch für Ihre Geduld. Sie mussten jetzt ein bisschen warten, bis ich vom Bahnhof zu Ihnen eilen konnte.
Sehr gerne, Frau Arne, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Und Sie sagen, Sie nutzen Ihre Wartezeit tatsächlich auch mittlerweile ganz gerne, um ein bisschen zu philosophieren, zu denken und nachzudenken.
Warten ist immer ein bisschen auch geschenkte Zeit. Wenn man
absolut
sich nicht zu sehr aufregt darüber, dass man warten muss, dann wann kommt man denn heute schon zur Ruhe? Ja?
Das ist wahr.
Also, man darf halt nur nicht ständig dann wiederum telefonieren oder im Internet rumgurken. Ja.
Der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, ist Ihr neues Buch, Die Entdeckung der Ewigkeit. Warum das Beste erst noch kommt. Und haben wir gesagt, das klingt spannend und es ist es auch. Ich habe es mit Freuden gelesen. Wir sollten vielleicht aber erst noch mal zu Ihrem Hintergrund Folgendes sagen. Sie sind in einer katholischen Familie aufgewachsen, in der Nähe von Passau, haben auch ministriert als Jugendlicher.
Mit Begeisterung.
Und haben dann erst einmal, was den Glauben anbelangt, einen anderen Weg eingeschlagen.
Ja, wie gesagt, ich war begeisterter Ministrant. Es war eine wunderbare Zeit ohne Probleme. Es gab keine falschen Priester oder schreckliche Nonnen. Also ich habe das sehr gern gemacht. Das war gerade auch, wenn man als Ministrant nicht zur Schule musste, großartig, weil wir bei Beerdigungen natürlich zur Stelle waren. Und wir haben uns gefreut, wenn die anderen dann aber büffeln mussten. Und wir haben also die Menschen zu Grabe getragen. Das hat uns ja nicht sonderlich aufgeregt. Das war ja sehr normal und recht schön war hinterher natürlich die Totensuppe zu kriegen und vielleicht ein kleines Trinkgeld. Und dann hat man immer geschaut, ach, bei wem ist denn die Trauer wirklich echt und bei wem ist aufgesetzt. Aber es kam eine andere Zeit. Also mit 14 habe ich mir zum ersten Mal den Spiegel gekauft. Ich war ein relativ aufgeweckt das Bürscherl und war sehr stolz drauf, dass ich mich da in andere Sphären jetzt bewegen kann. Ich bin jetzt kein typischer 68er, ich bin Jahrgang 54, aber die Wellen der 68er-Bewegung kamen ja in der Provinz mit einiger Verspätung an. Und es hat mich da voll erfasst. Wir fanden dann plötzlich natürlich das Elternhaus und überhaupt das ganze Leben da sehr, nicht nur streng, sondern spießig und dann sind die Haare immer länger geworden, die Klamotten wurden immer wilder, die Musik hat natürlich uns auch entsprechend in eine andere Welt katapultiert und in diesem Aufstand gegen das bestehende System auch und die Art von Leben kam diese Politisierung auch rein. Ich habe mich begeistert für die Ideen des Sozialismus und des Kommunismus, das Kommunistische Manifest von Karl Marx mit Begeisterung gelesen. Also
Es war die Zeit damals.
Es war die Zeit und in der Schule hat es natürlich auch nicht mehr gepasst. Die Lehrer waren von vorgestern und man hat da auch dann Demonstrationen gemacht. Ich war Schülersprecher und ja, also die Idee der Gleichheit der Menschen, dass es keine Unterdrückung mehr geben sollte und dass uns die Produktionsmittel alle gehören und dass der ewige Frieden und im Grunde das Paradies auf Erden von den Menschen hergestellt werden kann, wenn wir nur das System ändern. Das war sehr sympathisch und überzeugend und da habe ich mich dafür eingesetzt. Und dann war natürlich katholisch zu sein und weiterhin kommunistisch zu sein, das ging vielleicht in Italien, ja. Aber in Deutschland war das schwierig, ja. Also das war unvereinbar. Religion ist Opium fürs Volk, sagt Karl Marx. Und also muss man sich entscheiden. Also für mich jedenfalls war das eine notwendige Entscheidung. Und ich bin dann mit 18 aus der Kirche ausgetreten. Wahrscheinlich wäre ich schon früher ausgetreten.
Aber wegen der Volljährigkeit vermutlich, 18, genau, ja.
Und es war eine Erleichterung, ja. Also war großartig. Ich habe gedacht, ja, jetzt wird man endlich richtig frei. Also wenn man diesen falschen Glauben, also an einen Gott, den es gar nicht gibt, wenn man den abwirft und so, und wenn man, dann wird man richtig Mensch, dann kann man auch frei von den Fesseln leben, die uns diese strenge katholische Kirche auferlegt, und das ist ganz großartig. Mhm.
Das war der Kirchenaustritt. Und dann gab es aber mal einen Kircheneintritt. Der war eine ganze Weile später und da gab es, glaube ich, ein wahrscheinlich richtungsweisendes Interview, das Sie damals mit Kardinal Ratzinger geführt haben, 1996, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das hat offenbar was in Ihnen bewegt.
Ja, das hat was in mir bewegt. Aber ich meine, es war jetzt natürlich nicht so, dass man von der einen Tür rausgeht und in die andere reingeht. Hauptsache steht K drauf, Katholizismus, Kommunismus, und man wechselt einfach die Fronten, sowas nicht. Dazwischen lag ja auch eine lange Zeit, ja. Also über 20 Jahre. Und ich war dann irgendwann Journalist geworden, Redakteur beim Spiegel, später beim Stern. Und habe als politischer Kommunist, Journalist schon sehr genau verfolgt, wohin unsere Gesellschaft geht. Ja. Und vorher war ja klar, wenn man den Glauben verliert, dann wird alles eigentlich besser. Ich habe dann umgekehrt gesehen, wenn wir diese damit verbundene Ethik verlieren, dann wird in der Gesellschaft, es wird nicht leichter, sondern es wird komplizierter, es wird haltloser, orientierungsloser. Also damit sinkt auch der Grundwasserspiegel unserer Kultur. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und dann hatten wir Kinder bekommen. Meine Frau ist nie aus der Kirche ausgetreten. Meine Kinder waren nie drin. Ja, also die sind als Heidenkinder groß geworden. Und das hat mich aber auch, hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, also, nee, Ethikunterricht, das reicht nicht. Da kriegen die zu wenig mit. Und ich habe dann irgendwie die Vorstellung bekommen, ja, wenn die groß sind, die wissen gar nicht, wo ich herkomme. Ja, ich bin ja doch anders sozialisiert worden. Die haben keine Ahnung, was wir gerade in Bayern für eine Kultur haben, wenn man unseren christlichen Glauben nicht kennt. Also haben wir gesagt, okay, die sollen in den katholischen Religionsunterricht gehen. Also ich habe die aber nicht einfach dann irgendwo auch an der Kirchentür abgeliefert, sondern bin mit reingegangen. Also gab schon so eine Rückwärtsbewegung, ja. Auch aus dem Gefühl heraus eben, also wir können nicht auf alles verzichten, was unsere Kultur groß gemacht hat, ja, was die Menschen bewegt hat, was unsere tolle Landschaft auch so gestaltet hat. Also in diese Zeit kam irgendwann, ich war damals Redakteur und Gründungsmitglied der Redaktion des Magazins der Süddeutschen Zeitung, und da kam der Auftrag, mich ein Porträt zu machen über diesen furchtbaren Kardinal Ratzinger, den Großinquisitor.
Den Hardliner.
Ja, den Hardliner, den ganz entsetzlichen Menschen, der da in Rom als Bayern sein Unwesen treibt. Mhm. Ja. Wir haben uns damals gedacht, wir machen Journalismus ein bisschen anders. Ja. Wir müssen uns nicht verkaufen am Kiosk, wir können uns unabhängigen Journalismus leisten und wir nehmen die Themen ernst. Und da habe ich mich intensiv beschäftigt mit der Gedankenwelt und dem Glauben Ratzingers, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich als Linker eigentlich die Positionen, die er da gerade in seinen Predigten als Bischof in München eigentlich teilen kann. Das war ein gewisses Problem. Also ich habe gesehen, da ist ein wirklich sehr kluger Mann, und einerseits habe ich gesehen, es gibt die Kollegen, da schreibt einer nur vom anderen ab und die nehmen sich gar nicht die Mühe, dass sie sich da auseinandersetzen. Es reicht also immer in dasselbe Horn zu blasen und damit ist man auf der sicheren Seite, da kriegt man Schulterklopfen von den anderen in der Redaktion. Und ich wollte es eben anders machen. Das Porträt ist erschienen. Das war nicht nur positiv Ratzinger gegenüber, aber großenteils eben schon ein faires Porträt. Da kam dann irgendjemand auf die Idee, da ein Buch zu machen mit Ratzinger. Und ich bin da aufgefallen. Ich meine, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von Theologie und von Religion. Ich war so lange weg, dass mir das alles fremd geworden ist. Aber in der Redaktion hat es damals schon gereicht. Also da kann einer von den 10 Geboten noch 2 oder 3 auswendig. Und dann ist er schon der Experte. Ja. So kam also das an mich, da diese Aufgabe. Also kurz und gut, irgendwann kam die Anfrage da, ob ich da ein Buch machen möchte. Ich habe dann beim Ratzinger nachgefragt. Ich habe gedacht, der spricht sowieso nie mehr wieder mit mir. Ja. Und trotzdem, er hat zugesagt. Und bei diesen Interviews, die zu unserem ersten Interviewbuch geführt haben, Salz der Erde.
Ein Bestseller übrigens, kann man mal kurz erwähnen.
Hat niemand damit gerechnet, weil in Deutschland war noch immer das Bild, Ratzinger interessiert ja gar niemanden. Ja. Mhm. Also ein selbstgemachtes Bild von Journalisten, das aber mit der Realität nichts zu tun hatte, weil gleichwohl war er ja nicht nur als großer Intellektueller auch bekannt. Alle möglichen Journalisten weltweit wollten mit ihm sprechen. Er hatte eine Liste von 100 Anfragen gehabt, von der Pravda bis zum New York Times. Und er war also weltweit ein führender Kirchenmann. Also, aber man hat gerechnet, das interessiert niemand, das Buch. Es wurde tatsächlich ein Bestseller. Es gab innerhalb von 2 Monaten 10 Auflagen. Es wurde dann in 30 Sprachen übersetzt.
Aber das zeigt ja auch Ihre Fähigkeit, Entschuldigung, wenn ich da mal kurz einhaken darf, dass Sie es geschafft haben, wie Sie sagen, ein großer Intellektueller, ein großer Theologe, dass Sie diese Gedankenwelt so zu Papier bringen konnten, dass es offenbar die Leser nachvollziehen konnten
und interessiert hat. Ja, das war eigentlich ganz einfach. Nämlich, weil ich mir gar nicht angemaßt habe, so schlau zu sein wie der Kardinal Ratzinger. Ja? Ich habe gesehen, für die Kollegen, die machen dann also ganz kompliziert die Fragen und so weiter. Ich habe ihn gefragt, was mich interessiert und habe auch versucht, was ist momentan in der Gesellschaft, was interessiert die Leute. Ja? Also wir wollen nicht die Konfrontation jetzt unbedingt mit ihm, sondern ich wollte ihn kennenlernen. Aber nicht nur seinen Werdegang, sondern auch Themenstellungen, die so groß sind, aber von Ratzinger auch so beantwortet werden konnten, dass sie auch derjenige versteht, der jetzt nicht unbedingt studiert hat. Ja? Mhm. Also gerade auch diese Fragen nach den letzten Dingen und sowas. Bei unserem Interview in der Nähe von Rom damals zu diesem Buch habe ich schon auch gesehen, okay, also da ist also jemand, der kann die aktuellen Fragen der Zeit so beantworten, dass sie nicht nur interessant sind, diese Antworten, sondern auch nachvollziehbar. Da ist also jemand, der aus dem Grundwissen der katholischen Kirche sich stellt, aber auch diese Antworten alle selbst durchdacht hat. Da ist also eine Inspiration da, aber gleichwohl ein eigenes Denken. Das ist nicht diese standardisierten Sätze, die man überall gleich hört, sondern wenn er auch etwas nicht gewusst hat, dann hat er das gesagt. Aber das hat mich sehr imponiert und es hat mir auch gezeigt, okay, also das ist keine Geschichte von gestern. Also Christentum ist nicht etwas, was man jetzt ad acta legen kann, sondern das ist etwas, was sehr spannend ist und was uns hilft und mir hilft. Und letztlich war das schon auch dann mit ein ausschlaggebender Grund, dass ich mir gesagt habe, okay, also du bist schon so lange auch um diese Kirche wieder herumgetänzelt als Nicht-Katholik, als Ausgetretener. Und du hast gesehen, wenn ich mit den Kindern in die Kirche gegangen bin, also wird einem schon klar, dass man Kirchenfenster, die leuchten nur von innen. Ja? Also wenn man nur von außen die betrachtet, dann sind sie oft matt und man sieht nicht, was da eigentlich ist. Ich war schon ein bisschen fortgeschritten, bin dann auch, habe mir den Luxus geleistet, unter der Woche eine Messe zu besuchen. Da waren natürlich nur ein paar alte Klosterfrau und ich haben gedacht, naja, also so lange wird es nicht mehr dauern, bis ich ganz allein da bin. Ja, stimmt nicht, die Kirchen sind nicht leer geworden. Also, der letzte Schritt war dann eben nach diesem Buch, okay, jetzt wagst du es. Es gibt zwar so viele Fragen, die kann ich nicht alle beantworten, du müsstest 100.000 Jahre alt werden, aber hör auf die Stimme deines Herzens und mach diesen Schritt.
Sagt Peter Seewald. Und ich stelle dann ein Zitat zur Diskussion, das wir nach der nächsten Musik angehen. Und das ist ein bisschen auch die Grundlage für Ihr Buch. Ein Zitat von Kardinal Ratzinger damals, als er dann Papst Benedikt war. Der Mensch braucht die Ewigkeit. Jede andere Hoffnung ist für ihn zu kurz. Ich habe die Ehre heute bei uns zu Gast, Peter Seewald. Er hat ein Buch geschrieben, ein neues, da geht es um die Entdeckung der Ewigkeit. Und wir haben vorhin schon dieses schöne Zitat gehört vom Papst Benedikt XVI. Der Mensch braucht die Ewigkeit, jede andere Hoffnung ist für ihn zu kurz. Was war die Intention, die Motivation, sich genau mit dieser Thematik jetzt in einem Buch auseinanderzusetzen?
Ganz einfach, mein Alter wahrscheinlich. Ja. Also wenn man jung ist, wenn man ein Teenager ist, da kann man nicht früh genug älter werden. Man möchte schnell älter werden, ins Kino gehen können, wählen können und so weiter. Wenn man über 70 ist, dann merkt man, die Optionen werden weniger. Also die Endlichkeit wird einem auch bewusster. Also wir leben zwar alle so, als wenn das Leben ewig weitergehen würde, gedankenlos in den Tag hinein. Sterben tun die Leute ja jedes Jahr in Deutschland 1 Million, aber man hat ja heutzutage kaum einen Toten gesehen. Also sterben tun nur die anderen. Als mir diese Endlichkeit bewusst geworden ist, unser Leben ist nicht so lang. Ja? Also man denkt, es ist lang, aber dann, tja, wie gesagt.
Ja, in der Rückschau, je älter man wird, denkt man eigentlich, jetzt war doch gerade erst das und das
genau,
und dann ist schon wieder 20 Jahre her.
Die Zeit geht immer schneller vorbei.
Zeit geht schnell, ja.
Gerade im Alter wird es ja nicht langsamer, sondern noch schneller. Also was passiert mit mir? Ja? Die Frage nach dem Tod. Die konfrontiert einem ja mit den Grundfragen des Menschen. Ja, wo komme ich her? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo gehe ich hin, wenn es irgendwie weitergeht? Und dann habe ich gemerkt, das ist schon nach der Geburt eigentlich das wichtigste Ereignis meines Lebens, mein Lebensende. Ja, also wie gehe ich damit um? Wie gehe ich da rein? Das ist, man spricht ja auch von der letzten Reise seines Lebens und dann sieht man, du bereitest dich für alle möglichen Reisen vor, sogar für kurze Städtereisen, aber für die Reise deines Lebens, die letzte, hast du keine Koffer gepackt, du weißt noch nicht mal, was hingeht. Also ich wollte mich damit auseinandersetzen. Es ist die Grundfrage der Menschheit von Anfang an, warum wir sterben, ob wir weiterleben können irgendwo. Ja? Schon die Höhlenbewohner haben sich damit auseinandergesetzt. Die frühen Menschen wussten erstmal gar nicht, dass sie sterben. Die haben gedacht, naja, man sieht ja, die Leute werden uralt. Also sterben tut man eigentlich nur durch Giftanschlag oder im Kampf oder so. Nee, man musste erst erfahren, okay, wir sind sterblich. Als Menschen im irdischen Kreislauf sind wir sterblich. Gleichwohl wusste man auch oder ahnte man schon sehr früh, okay, also der Körper, die menschlichen sogenannten Überreste, die vergehen. Aber es gibt etwas in uns, das wir nicht genau kennen, aber das irgendwas ist, das uns auch immer fragen lässt und das nicht stirbt. Die Seele ist unsterblich und das haben dann auch die antiken griechischen Philosophen bestätigt.
Allein alle Kulturen,
aus der Vernunft heraus, dass die Seele, dass wir nicht sterben können. Im Übrigen, ja, alle Kulturen, alle Religionen der Welt haben dieses Moment, diesen Glauben, wir sind nicht für den Untergang in die Welt gerufen, sondern gewissermaßen für die Vollendung. Die Botschaft Christi war gewissermaßen der letzte Durchbruch, der entscheidende Durchbruch. Da kam jemand, der als Gottes Sohn anerkannt worden ist und der natürlich auch dann die Autorität hatte zu sagen, der Tod ist besiegt, ja, das Tor ist offen, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und das war natürlich unerhört. Ja. Das war etwas, was auch diese frühchristliche Bewegung überhaupt der Energie gegeben hat.
Natürlich, ja.
Und wir haben leider heute größtenteils vergessen, dass die zentrale Botschaft Christi ist, nicht jetzt wie nett zu sein zu den anderen, das alles auch oder
Nächstenliebe
ist alles ja. Großartig und wichtig, den Arm
auf
zu helfen, das gehört unbedingt dazu. Aber die zentrale Botschaft ist, ihr kommt in das Himmelreich, ihr seid alle eingeladen, mit mir, ich gehe den Weg voraus, mit mir in eine neue Dimension einzutreten. Ja, und dieser Frage wollte ich dann nachgehen und habe auch gesehen, Moment mal, wir haben da auch was verloren. Wir haben etwas verloren, was eigentlich unsere westliche Welt groß gemacht hat. Das war
die abendländische Welt.
Die abendländische Welt war verbunden mit der Auferstehung. Ja. Du wirst auferstehen, du wirst ewig leben.
Die Grundlage
jeder
letztendlich
Mensch
von unseren Menschenrechten und
ja,
von allem.
Genau. Jeder Mensch, also wo ich das zum ersten Mal wieder neu gehört habe gewissermaßen, ich war, wie erzählt, schon so lange weg, hat mir das richtig elektrisiert zu sehen, mein Gott, ich bin unsterblich, also meine Frau ist unsterblich, meine Kinder sind unsterblich. Ja. Und ein unfassbar tröstlicher Gedanke, ein Gedanke, der uns die Hoffnung gibt. Ich meine, wer könnte eigentlich seinem Kind erklären, wenn die Oma gestorben ist, wo sie abgeblieben ist? Wer könnte ihm erklären, wenn der Hamster gestorben ist oder die Katze, muss man sagen, der ist im Himmel. Jetzt stellt sich also die Frage, ja, ist da etwas dran oder ist es nur entstanden aus einer, ja, also ein Bedürfnis, weil wir nicht fertig werden damit, dass wir sterben müssen. Also suchen wir uns etwas, das uns dann noch weiterführen kann, eine Hoffnung geben kann. Okay, nehmen wir, so kritisch gehen wir heute damit um. Wir sehen ja auch in Jesus Christus immer weniger, also den Gott, der Mensch geworden ist, sondern ja, irgend so ein Revolutionär, ein Sozialprediger, einen netten Menschen, einen Philosophen und so weiter. Also der Christus als Sohn Gottes, als der Herrscher der Welt letztlich, wie in der christlichen Glaube, der kommt uns immer mehr abhanden. Damit kommt uns natürlich auch Gott abhanden. Wenn uns Gott abhanden kommt, kommt uns auch der Himmel abhanden. Ja? Also es ist auch nicht nur eine persönliche Frage, es ist eine hochkomplexe gesellschaftliche Frage, ob wir den Himmel verlieren oder ob wir ihn behalten. Und es ist keine Frage am Rande und der Verlust ist nicht etwas, was man sagt, naja, das spielt da keine große Rolle, sondern das ist eine Katastrophe. Ja? Das ist eine Katastrophe, weil unser Leben von dem Punkt, ob der Himmel eine Utopie ist oder nicht, sich völlig anders gestaltet.
Da darf ich einhaken, es gab da ein Zitat in dem Buch, oder was heißt eine, Sie zitieren jemanden, der sagt, ja, weiterleben nach dem Tod, wie kann man denn daran glauben? Und Sie sagen, wie kann denn irgendjemand nicht daran glauben? Der führt sich ja selber ad absurdum als Existenz.
Ja, also wenn man ein bisschen auch die Kulturgeschichte der Menschheit anschaut, auch den Glauben anderer Religionen anschaut, die antike griechische Philosophie und römische Philosophie anschaut. Also es ist nicht so, dass sich die Menschen da keine Gedanken gemacht haben, sondern dass die Menschheit im Großen und Ganzen eigentlich, außer in kommunistischen Staaten dann oder was, davon überzeugt ist, ja,
es geht
also es wär, was wäre denn das für eine Schöpfung, was wäre das für eine Welt, was wären wir für armselige Kreaturen, wenn wir quasi nur ins Leben gerufen worden wären, auf die Welt kommen, um dann so weggeworfen werden, wie ein Spielzeug, das man jetzt nicht mehr braucht. Ja? Also ist unsere Existenz wirklich so jämmerlich? Also da gibt es allein aus logischen Gründen Anhaltspunkte genug, also das für ernst zu nehmen, für wahrzunehmen und insbesondere, wenn man sich also als Christ bekennt und überzeugter Christ ist, dann ist es untrennbar damit verbunden. Also es kann umgekehrt, es kann niemand Christ sein, der sagt, ich glaube nicht an das ewige Leben. Es geht nicht.
Nichtsdestotrotz schildern Sie ja in Ihrem Buch auch, was passiert, weil vielen Menschen der Jenseitsglaube, das muss gar nicht im christlichen Sinne unbedingt sein, aber der Jenseitsglaube abhanden gekommen ist, dass wenn man lebt anders, sagen Sie, weil wenn man nur diese Zeitspanne hat, von der wir alle nicht wissen, ist sie kurz oder ist sie lang, wird sie gut sein oder wird sie schlecht sein, aber wenn wir davon ausgehen, wir haben nur diese Zeitspanne und dann ist Feierabend, dann werden wir anders leben. Das ist auch eine große Botschaft einfach in Ihrem Buch. Dann werden wir anders leben.
Es verändert
und zwar nicht
alles.
Besser.
Mhm. Ich meine, es verkürzt eigentlich die Dimension unserer Existenz. Früher hat man ja gesagt, ja, also wir haben das irdische Leben und das überirdische Leben, das Diesseits und das Jenseits. Wir leben diese kurze Phase von, sage ich mal, 80, 90 Jahren, 100, wenn es hochkommt. Aber wir leben plus x, ja, plus unendlich. Wenn das wegfällt, habe ich also nur mehr diese 80 Jahre. Oft sind es ja auch viel weniger. Es sterben ja auch junge Leute, es sterben Kinder. Ja. Dann muss ich alles hineinpacken, was man hineinpacken kann. Man sagt, naja, man lebt ja nur einmal, sagen die Leute. Man lebt nur einmal. Was natürlich nicht stimmt, ja, wenn man das andere ausblendet. Ja, wir müssen wieder lernen, dass man diese beiden Dimensionen, dass die zusammengehören. Aber wenn man das eine weglässt, dann muss ich alles hineinpowern. Ich muss ja ausnutzen. Ja, ich muss mich optimieren. Ja, ich muss dieses Leben ausbeuten in jeglicher Beziehung, auch was meine Beziehung zu anderen betrifft, in Partnerschaften und so weiter. Warum soll ich mich denn mit einer Frau, mit einem Mann begnügen? Ja, das Leben ist so kurz. Warum soll ich nicht unbedingt alles auf Erfolg, auf Macht gewinnen, auf Lust, auf Lebenslust und auf Sex und so weiter. Wir sehen ja heute, dass jeder kann das sehen, dass wir, wenn wir also diesen Jenseitsgedanken verloren haben und nur konzentriert sind auf das Hier und Heute, das ist ja also auch verbunden eben mit diesem Zwang zum Optimieren, das setzt sich ja auch in der Wirtschaft so durch. Wir denken ja auch gar nicht mehr langfristig. Wir müssen alles sofort haben. Also das ist ein Habendenken.
Ja, kein
Sein. Diesseits ist Habendenken. Mit Jenseitsdenken ist Seindenken mit verbunden. Ja, Habendenken ist eben konzentriert auf was Materielles. Jenseitsdenken hat mit Seinsdingen zu tun. Da ist es nicht so wichtig, was ich alles besitze. Und ich kann mir ja sowieso nichts mitnehmen.
Ja, ja. Lassen Sie uns doch nachher kurz anschneiden und darüber reden, warum wir denn diesen Jenseitsglauben eigentlich verloren haben. Es ist nicht gut, dass uns der Jenseitsglaube abhanden gekommen ist, sagt unser heutiger Studiogast Peter Seewald. Aber warum ist er uns eigentlich abhanden gekommen? Nicht allen, aber halt vielen. Hat es auch damit zu tun, dass wir den Tod, das Sterben ja aus unserem Leben sehr verbannen und verdrängen?
Unbedingt. Aber das ist ein größerer Komplex. Also wir haben ja eine gesellschaftliche Veränderung, kulturelle Veränderung, die man sich also noch in den 50er Jahren nicht vorstellen konnte. Erst recht nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust. Also da wurde noch die Ehrfurcht vor Gott in der Bayerischen Verfassung verankert. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Also es hat sich vieles gedreht und was den Tod betrifft, ja, der ist den haben wir nicht nur verdrängt, das versteht man ja, dass man den nicht unbedingt
jeden Tag stündlich dauernd drüber reden oder denken will.
Ja. Aber wir verdrängen ja schon das Alter, ja, also das Forever Young wurde ein Schlagwort, also gerade meine Generation, auch die Babyboomer, die können ja überhaupt nicht alt werden. Meine Großeltern konnten das noch, das war keine Frage. Nee, wir wollen für immer jung bleiben, wir Es dann heißt dann, das 60 ist das neue 50, 70 ist das neue 60, ja, die Silver Age, die Golden Age. Ja,
Anti-Aging, vor allem Anti-Aging, ja, ist das ja auch so ein Schlagwort.
Muss man sich mal vorstellen.
Also wir sind
gegen das Alter.
Das ist eigentlich blöd.
Wir blenden eine Phase aus, die wollen wir wegkommen, die Altern ist nicht immer nur schön, natürlich. Es ist mit Verlusten verbunden. Man wird vergesslicher, man kann schlechter hören, all diese Dinge. Aber Altern ist auch ein Gewinn. Ja? Also ist eine Lebensphase, in der man wichtige Dinge erfährt, die man vorher so noch nicht kannte. Also Reife, das heißt ja nicht umsonst auch Altersmilde, Altersgelassenheit, Altersweisheit. Ja? Also wenn wir das wegdrücken, dann drücken wir etwas weg, was uns hilft, was auch der Gesellschaft hilft, die ja angewiesen ist auf Erfahrung, ja, auf Reife. Das sind ja genau die Dinge, die uns heute so viel fehlen, wo man nur so kurzfristig denkt. Ja. Also, wenn wir auch den Tod verdrängen, wenn wir den nicht mehr sehen wollen, dann hat man sich diese Auseinandersetzung gespart, die in früheren Generationen, gerade auch im Mittelalter, wo man von der Kunst des Sterbens sprach, ja, wo sagt, ich lass mir doch das Sterben nicht nehmen. Also während heute die Lebenshilfebücher, wie werde ich pausenlos glücklich, wie werde ich unbedingt reich, waren im Mittelalter diese Sterbebüchlein Ars Moriendi, das waren die Bestseller zu dieser Zeit. Ja. Jeder wollte das haben, jeder wollte wissen, wie das geht, gut zu sterben, ist eine Herausforderung, ja. Und wenn man überlegt, alle Kirchen, die wir haben, alle Kapellen, alle Wegkreuze, man kann ja in Bayern keine 1000 Meter laufen, ohne nicht auf so ein Symbol zu treffen.
So ein Martel,
hat mit
ja.
dem Jenseits zu tun, hat mit dem Himmel zu tun. Wenn wir in eine alte Kirche reingehen, dann sehen wir da, wenn wir nach oben blicken, schon mal den Himmel vor uns. Jeder Gottesdienst ist mit dem Jenseits verbunden, wenn man aufmerksam ist, wenn man hinschaut. Leider haben die Kirchen selber, viele Priester, also auch Bischöfe, das Thema ad acta gelegt, hat man den Eindruck. Wann wird schon mal in einer Predigt über das Jenseits gesprochen, über die letzten Dinge gesprochen oder auch über Fegefeuer oder Hölle, gibt es sowas und so weiter. Braucht man das, um in dieser anderen Dimension Gott gleich zu werden und so weiter. Also wir haben so viel ausgeklammert und wir haben uns damit aber auch einen Schatz vergeben. Also dieses Wort, der Tod gehört zum Leben, ja, ist klar. Aber auch der Tod lehrt das Leben. Ja, das ist ja etwas, was man verstanden hat. Ja, der zeigt uns vom Ende her zu denken, wir sind immer so gefangen im Alltag, wir vergessen größere Dimensionen, wir tun im Klein-Klein rum. Aber vom Ende her zu denken, ist immer wichtig, wenn es um Entscheidungen geht, die schwer zu fällen sind, was ist richtig, was ist falsch. Vom Ende her zu denken, heißt, die Dimensionen anders zu sehen.
Dass man sagt, wie wäre das, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett läge?
Die Sterbebettfragen.
Wie würde ich entscheiden oder wäre mir das wichtig in dem Moment, diese Entscheidung zu treffen? Ja. Also man kann anders denken.
Man wertet anders, wenn man vom Ende her denkt, dann merkt man, dass man viele Dinge so wichtig nimmt, die gar nicht so wichtig sind, dass man gleichzeitig Augenblicke verstreichen lässt, die eigentlich schön sind, ja, denen man keinen Wert beimisst, die aber wichtiger sind als jetzt nochmal irgendwie eine Stunde länger zu arbeiten oder nochmal eine Stunde oder zwei länger im Internet rumzugurken und solche Dinge. Also das ist für die Kunst des Lebens existenziell die Kunst des Sterbens zu betrachten.
Darüber wollen wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten unterhalten. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast ist heute der Schriftsteller, Autor und Publizist Peter Seewald. Wir reden über sein neues Buch, das vermutlich auch wieder ein Bestseller werden wird, Die Entdeckung der Ewigkeit. Und warum es so wichtig ist, das Leben vom Ende her zu denken. Darüber sprechen wir gleich. Man muss das Leben vom Ende her denken, sagt unser heutiger Studiogast, denn der Tod gibt dem Leben die Farbe, so seltsam es klingen mag.
Ja, klingt seltsam. Man denkt ja gewöhnlich, ja, mit dem Tod sich beschäftigen, das deprimiert einem, ja. Das mag man nicht. Gleichzeitig stellt man fest, wenn man über Friedhöfe geht, ja, da bewegt sich was. Da ist es nicht nur traurig, sondern man spürt Zeit, man spürt gewissermaßen auch Ewigkeit, man spürt Geschichte, man spürt eine andere Tiefe des Lebens, die anderen Fragen des Lebens, man spürt die Ruhe. Also nicht umsonst haben so viele Dichter auch darüber geschrieben. Wenn man sagt, der Tod lehrt das Leben, dann dürfen wir da auf diesen Lehrmeister nicht verzichten, den dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Es ist ja auch so spannend, interessant, wenn Menschen in ihren letzten Stunden sind, im Hospiz oder im Krankenhaus oder zu Hause, dann wurden die gefragt, also um was geht's im Leben? Ja, dann ist schon interessant, dass sie jetzt, wo sie vom Ende her denken, sagen, ach, die sagen nicht, das, was sie gemacht haben, war so toll, sondern sie sagen eigentlich, schade, dass ich das nicht gemacht habe oder dass ich nicht so war.
Also keiner sagt, Gott sei Dank habe ich so viel gearbeitet, gell?
Nein, keiner sagt. Das ist auffallend. Also das heißt, wenn man vom Ende her denkt, dann denkt man nochmal ein Stück mehr weiter. Ja, das macht nicht dumm, vom Ende her zu denken, sondern das macht klüger. Ja, und dann drüber hinaus zu kommen, dann zu verstehen, dass man dann, wo man da ist, am Ende, dass da nicht eine Grenze oder ein Abgrund ist, sondern sowas, so lehrt es jedenfalls auch der christliche Glaube, sowas wie eine Geburt, ja, eine neue Geburt. Also wenn wir auf die Erde kommen, dann verlassen wir ja auch was. Also diese im Mutterleib, da fühlt sich der Embryo großartig. Da sagt dann, wenn es Zwillinge sind, der eine Zwilling zum anderen, ach, hier möchte ich bleiben, hier ist es so toll, ja, so warm. Und ja, wo soll es schöner sein? Der andere sagt, oh ja, ich möchte schon eigentlich da rauskommen, das andere sehen, mehr fühlen, überhaupt was sehen, Farben riechen, all sowas. Und dieses Bild von der Neugeburt, die mit dem Lebensende verbunden ist, dass man sagt, die letzte Stunde ist auch deine erste Stunde, ja. Ein Priester hat mir gesagt, wenn du dann stirbst, dann ist es deine erste, dann ist es die direkte Begegnung mit Gott. Mhm. Und das Schöne ist ja heute, wo wir so viel verloren haben in diesem Bewusstsein, dass uns Nahtoderfahrungen hier so gut weiterhelfen. Ja?
Das spielt natürlich in Ihrem Buch schon eine Rolle, die unterschiedlichen Nahtoderfahrungen, die Sie da beschreiben. In gewisser Weise sind sie einheitlich, oder? Es geht immer um Licht und es geht immer um Wohlfühlen und Glücksgefühle.
Ja, und zwar über alle Kulturen hinweg, über alle Ländergrenzen hinweg, über Konfessionen hinweg. Also man hat ja früher diese Naturerfahrungen nicht so für ernst genommen und gesagt, naja, das ist Wissenschaftler, haben gesagt, das ist also ein chemischer Prozess, der sich da abspielt in dieser dramatischen letzten Situation. Inzwischen kann man ja Millionen von Nahtoderfahrungen überblicken und es gibt eine Forschung, die ernsthaft betrieben wird und die uns dann sagt, okay, also hier erleben Menschen in dieser für viele schrecklichen Minute etwas Großartiges. Also da ist jemand, der einem abholt, man wird nicht allein gelassen, man spürt eine Art von Freude, von Liebe auch, von Glück, also die man nicht ausdrücken kann. Alle, die Nahtoderfahrungen hatten, tut uns leid, aber uns fehlt die Sprache dafür, uns fehlen die Bilder dafür. Das ist nochmal etwas ganz was anderes, ja. Und ein schönes schönes Wort kommt da von einem Münchner Philosophieprofessor, einem Jesuiten, der hat eine Naturerfahrung. Ja. Mhm. Und der sagt, ah, man denkt ja, wenn man stirbt, das Licht geht aus. Und er sagt, es ist genau das Gegenteil der Fall, das Licht geht an.
Also, Godehard Brüntrup heißt der
genau,
Mann.
Genau, mhm. Ja, also das ist wirklich ein schönes Bild, eine großartige Erfahrung. Und diese Erfahrungen helfen uns auch da ein bisschen diese Angst vor dem Tod zu verlieren, die man natürlich nicht ganz verliert, weil es ist etwas verbunden schon auch mit woran man glauben muss oder sollte. Ja, interessanterweise sterben Menschen, die den Glauben haben,
leichter.
Nach wissenschaftlichen Ergebnissen leichter als andere, die zwar sagen, ja, was soll's, ich mache mir da gar keine Gedanken, ich stirb, dann bin ich weg. So habe ich auch mal gedacht als Atheist, ja. Wenn ich stirb, ja, Gott, die Welt dreht sich weiter, aber ohne mich, dann vergehe ich halt da im Grab und das war's dann, ja. Aber gibt ja schon auch dann diese Umkehrbewegungen noch kurz vor dem Tod. Die haben nicht alle, aber viele werden nachdenklich und sagen, naja, also mein Weltbild, das bricht dann schon auch zusammen. Und ein anderer, der sagen kann, ich habe mit der christlichen Botschaft genau diese Hoffnung, der geht da anders rein. Also neulich hat mir ein evangelischer, von einem evangelischen Pastor, habe ich gehört, okay, also ich bin jetzt 95, ja, und ich freue mich auf die Begegnung mit dem Herrn, aber es muss nicht sofort sein. Ja. Mhm. Also so denke ich auch, ich lebe wahnsinnig gern. Ja. Das kann auch noch eine Zeit lang dauern, aber ich habe da mit meiner Beschäftigung, die zu diesem Buch geführt habe, schon auch mehr Gelassenheit in dieser Frage bekommen.
Und Sie haben zitieren natürlich auch einige namhafte Wissenschaftler, die eben sagen, jawohl, ich habe mit Quantenphysik zu tun oder also mit wirklich sehr faktenbasierten Naturwissenschaften und die trotzdem sagen, und ich sage Ihnen jetzt, natürlich, den Himmel gibt's, also vielleicht nicht, dass ich Ihnen beschreiben kann, aber ich weiß, dass es weitergeht.
Also auch das da erleben wir das. Es ist sehr spannend, dass uns gerade die Wissenschaften da Argumente liefern, auch Bilder liefern, die den Glauben bestätigen, ja, die also nicht sagen, das widerspricht sich Wissenschaft und Glaube, Vernunft und Religion, das sind zwei ganz gegensätzliche Dinge, sondern die sagen, nee, das passt schon zusammen. Wir lernen jetzt gerade auch aus der Entwicklung der Internettechnik, aus der Quantenphysik neue Vorstellungswelten wieder neu, die man früher schon kannte, die frühere Generationen haben also ein völlig anderes Weltbild noch gehabt, das war viel weiter. Die haben auch gesagt, okay, also ist doch selbstverständlich, dass wir nicht alles sehen, was da ist. Es gibt zwischen Himmel und Erde so viele Sachen, die kann man nur mit einem bestimmten Sensorium auch erfüllen und so weiter. Und gerade auch die Quantenphysik zeigt uns ja, also es ist tatsächlich möglich, dass Gott überall ist, ja, dass Teile überall sind, die funktionieren über Lichtjahre hinweg, gibt es Interaktionen, also da lernen wir wieder komplexer zu denken.
Mhm. Wir müssen gleich mal das Thema Corona noch ansprechen, denn da war diese ganze Thematik, die wir jetzt haben in unserem Gespräch, ein bisschen näher an uns dran. Es gab eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lang her, da haben wir alle ein bisschen mehr nachgedacht über das Thema Sterben, über den Tod und über die Frage, was ist denn jetzt, wenn es morgen wirklich vorbei ist? Und das war tatsächlich in die Corona-Zeit. Und die thematisieren Sie in Ihrem Buch ja auch, gell?
Ja, ich finde es wichtig, daran zu erinnern. Es war ein Einschnitt, es war etwas, was uns überfallen hat, wie ein Tsunami. Man kannte das nicht. Wie wird man mit dem Virus fertig? Kann man ihn überhaupt besiegen? Wenn man sich erinnert an die schrecklichen Bilder, als in Italien
die Toten
mit Lastwagen abtransportiert werden müssten. In manchen Orten haben dann die Totenglocken nicht mehr geläutet, weil das wäre den ganzen Tag ein Läuten gewesen. Die Menschen waren damit überfordert. Und plötzlich hat man gesehen, es kann über Nacht etwas passieren, was unsere ganze Welt aus den Angeln hebt. Ja? Also apokalyptische Visionen sind damit einhergegangen. Ja? Also letztendlich war es ja auch eine große Heimsuchung. Gott sei Dank hat man Mittel gefunden, das einzudämmen, aber es sind 7 Millionen Menschen gestorben. Es war der Augenblick, in dem auch Kommentatoren gesagt haben, innehalten. Ja.
Und das haben wir tatsächlich auch. Wir mussten ja, wir mussten ja. Und was ich halt auch so interessant finde, wenn wir jetzt mit dem Wissen von heute auf unsere Zeit vor 5 Jahren zurückblicken, da war vieles menschlich.
Ja.
Es war vieles menschlich. Ja. Man hat bei den Nachbarn klingelt, hat gesagt, ich gehe einkaufen, soll da was mitbringen. Man wurde ja auch aufgefordert und hat es auch gemacht, ja. Wenn sie alte Leute in der Nachbarschaft haben, gucken sie nach denen, schauen sie, ob sie helfen können. Ich weiß nur, wir sind mal auf dem Balkon gestanden und haben es versucht, den Italienern nachzumachen und haben mit den Nachbarn irgendwas gesungen. Ja. So schrecklich das war.
Ja, Katastrophen.
Es waren aber schöne Momente dabei. Ja. Es waren gute Momente dabei.
Ja. Und es war ein Gefühl, wir können nicht weitermachen wie bisher. Mhm. Ja. Also wir sind haben uns bewegt auf Wegen, die in die Irre führen. Ja, wir haben eine Gesellschaft entwickelt, die Menschlichkeit verloren hat. Ja, in einer Kultur, die uns gepredigt wird, gerade auch in Medien, die nur mit Jugendlichkeit zu tun hat, mit Halligalli zu tun hat, mit Jux zu tun hat und so weiter. Und es war die große Hoffnung in dieser Zeit, wir werden da anders rausgehen. Ja? Die Gesellschaft wird ein Bewusstsein bekommen, dass sie Dinge hinterfragt, wieder, die einfach so weitergelaufen sind und die aber eigentlich ein ganz großer Kulturverlust waren, Niveauverlust waren, ja, auch Glaubensverlust waren. Es hängt ja alles damit zusammen. Und ja,
wir sind sehr schnell wieder zurückgekehrt, oder?
War innehalten und man hat es ganz schnell wieder vergessen. Wenn ich mir heute diese Kommentare von damals anschaue, ja, also ob das im Spiegel war, ja, oder ob das in einem Regionalblatt war oder im Radio war, ja, das war so eine einheitliche Stimmung dazu. Und sagt, hey, wir können nicht das einfach unbeachtet vorbeigehen lassen, ohne uns nicht auch selbst zu hinterfragen. Ja? Es war ein sehr, sehr positiver Moment. Keiner hat mehr gesagt, ja, wir müssen jetzt noch mehr Gas geben, wir müssen jetzt noch mehr Dampf machen. Im Gegenteil, man hat also, das waren ja teils wie Prediger, haben die geschrieben und gesprochen. Also was man in der Kirche nicht mehr gehört hat, ist jetzt verkündet worden von Leitartikeln.
Und wir erinnern uns auch alle noch an die Bilder, wissen Sie noch? Wo statt der Smogglocke über der Stadt auf einmal blauer Himmel und Sonne war. Und gesagt haben, boah, so haben wir Bombay noch nie gesehen und solche Sachen. Das war
es war schlimm, aber die Welt ist auch besser geworden.
In der Zeit.
Und es war ein globales Nachdenken und ein Nachdenken vom Ende her.
Ja.
Mal gesehen, okay, wir sind mit Ähnlichkeit konfrontiert. Deswegen ist auch jetzt diese Geschichte mit der Ewigkeit, mit dem Tod, mit dem Alter, glaube ich, so relevant, weil wir sehen in unserer Welt, also Fortschritt geht nicht einfach nur immer so weiter mit Unterbrechungen. Es wird nicht einfach alles nur besser, besser und besser, sondern es gibt auch eine Entwicklung, die nach hinten losgeht. Ja. Wir erleben die Endlichkeit in Ressourcen, wir erleben die Endlichkeit in ja jetzt politischen Bünden, ja, die transatlantische Bündnisse sind in Frage gestellt. Also es gibt eine neue Weltordnung, alles dreht sich, ja. Also das heißt, wir müssen uns auch wieder neu einordnen, neu sortieren, neu Orientierung finden. Und ich glaube, dass eben auch genau dieses Thema so gesellschaftlich bedeutend ist, wieder mit unserer Existenz vom Ende her konfrontiert zu werden.
Also vom Ende her denken heißt auch, dass man immer wieder hinterfragt, wie will ich leben, was ist mir wichtig, auf welche Entscheidungen will ich mal mit gutem Gewissen und gutem Gefühl zurückblicken können, welche Dinge haben Gewicht, welche nicht.
Ja.
Und die Fragen darf man sich immer wieder mal stellen.
Ja, letztlich kommt man natürlich auch schon. Es ist eine religiöse Frage, die ja nur von der Religion beantwortet werden kann. Der Staat kann sie nicht beantworten, der Philosoph kann sie auch nicht beantworten. Es kann also nur die Religion beantworten und die tut es ja auch oder sie soll es tun. Leider tut es zu wenig. Der Kardinal Ratzinger hat mal gesagt, also wenn Zugehörigkeit zur Kirche überhaupt Sinn macht, dann nur den, dass sie uns den Weg zum ewigen Leben zeigt. Ja? Alles andere ist nebensächlich. Also dieser Satz drückt schon auch aus, um was es da im Eigentlichen geht. Ja? Dass die Seele des Menschen unsterblich ist, aber dass man sich den Seelenfrieden irgendwie auch natürlich verdienen muss. Ja? Sein Seelenheil bekommt man, das ist nichts wie im Supermarkt zu Dumpingpreisen, ja. Also auch das muss man wieder neu lernen.
Mhm. Was ist uns denn, was stellen Sie sich vor, wenn Sie sagen, wenn Ihnen dieser Jenseitsglaube abhanden gekommen ist, dann ist Ihr Leben ärmer, gehetzter, Sie packen alles mit rein, es hat nichts Bedeutung, Sie selber haben keine Bedeutung.
Ja, man ist eigentlich eingegrenzt dadurch, ja. Ja? Man ist als Person zurückgeworfen auf sich selbst, aber auch die Gesellschaft ist zurückgeworfen auf sich selbst. Man muss alles selber machen, man muss alles ohne Hilfe, ohne himmlische Hilfe bewältigen. Ja? Und den Himmel verlieren heißt ja auch, einen wunderbaren Ausblick zu verlieren. Nicht umsonst verbinden wir schon mit dem Begriff Himmel eigentlich die tollsten Sachen. Himmlische Freuden haben, ja, himmlische Genüsse erleben, ja, im siebten Himmel sein und so weiter.
Auf Wolke 7 schweben.
Auf Wolke 7 schweben, ja. Da ist schon etwas im Menschen drinnen. Wir werden das auch nicht los. Ja. Wir haben da etwas in uns, das kann man zwar verleugnen, aber das.
Wir schauen nach oben.
Ja.
Wir schauen nicht immer nach unten, so, aber wir schauen nach oben.
Genau.
Gell?
Und Mächte dieser Welt. Die wichtigen Unternehmensführer und so weiter, die sagen, schau nicht nach oben. Don't look up. Ja. Schau auf uns. Ja. Schau auf das, was wir für dich machen. Ja. Vergiss das oben. Ja. Das ist eine schlimme Entwicklung, weil die beraubt uns eigentlich der Weite. Ja.
Wir alle müssen sterben. Wir verdrängen dieses Wissen und das ist nicht gut in vielerlei Hinsicht, sagen sie. Und es gibt natürlich auch, muss man auch sagen, das gehört auch zu unserer Zeit, eine ganze Industrie, die mittlerweile davon lebt, uns, jetzt sage ich mal böse, weiß zu machen, dass wir gar nicht altern müssen und auch nicht älter werden. Da kann man alles Mögliche tun, gell?
Ja, das ist wirklich eine Geschichte wie des Kaisers neue Kleider. Ja, man tut so, als müsste man jetzt nur das und das machen an Bewegung, an Ernährung und an Zusatzernährungsmitteln. Und es geht ja dann noch weiter mit einer mit einem Versprechen von dem neuen Schlagwort Longevity, Langlebigkeit. Da steckt sehr viel Geld dahinter. Milliarden Investitionen, diese Start-ups in Amerika gehören also zu den am besten finanziell bestückten Unternehmen heutzutage. Und die wollen uns einreden, wenn wir dann die entsprechenden Mittel zu uns nehmen, dann werden wir 200 Jahre alt. Manche sagen sogar, okay, es wird irgendwann der Punkt kommen, da werden wir innerhalb von 4 Wochen uns 4 Wochen verjüngen, also dass die Unsterblichkeit erreicht, also der alte Traum der Menschheit. Das ist schon oft versprochen worden, ja, und auch versucht worden, also die Kommunisten in der Sowjetunion haben es schon versucht. Es ist ein völliger Irrtum. Sterblichkeit ist etwas genuin Menschliches, das gehört zu unserer Ausstattung. Wir müssen sterben und wir dürfen sterben, ja, das gehört ja auch dazu. Also in der griechischen Mythologie, da haben die Götter die Menschen beneidet, haben gesagt, okay, ihr dürft sterben, ja, ihr habt dann noch eine andere Geschichte vor euch, aber ihr seid nicht mit diesem irdischen Ballast auch beschäftigt. Also es ist etwas ganz, ganz Verrücktes in der Welt, mit diesen neuen Philosophien, mit den neuen Propheten, die uns da neue Heilsversprechen geben. Und letztlich ist es wirklich Humbug. Ja. Mhm. Wenn alleine der Gedanke, meine Generation, die Babyboomer, wir sind ja wirklich viel, ich glaube über 11 Millionen und so, wir würden jetzt alle 100 Jahre alt werden oder 110 Jahre alt werden.
Das könnte die Rentenkasse auch nicht zahlen.
Das ganze System würde sofort zusammenbrechen.
Muss man doch einfach ja jetzt mal schon ganz zusammen. Offen aussprechen. Ja.
Bricht jetzt schon zusammen. Ja. Ja. Also da ist es vernünftiger, also anders mit dem Alter auch umzugehen, es nicht wegzudrücken, sondern wie Romano Guardini sagt, das Alter ist nicht eine Quelle, die versiegt, sondern es ist ein eigener wichtiger Lebensabschnitt. Und die Höhe der Lebensweisheit ist, das Alter anzunehmen, ja, und dann auch reinzugehen, also in diesen Abschiedsprozess vom irdischen Leben wieder zu lernen, dass beides zusammengehört, diesseits und jenseits, dass es keine Vertröstung ist, die in der Kirche jemand erfunden hat, sondern das ist die Grundhoffnung der Menschheit. Und ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wir müssen da auch lernen, dass wir verantwortlich leben müssen. Ja? Also gerade im christlichen Glauben ist damit auch verbunden, okay, du wirst eines Tages vor deinem Richter stehen. Du musst Rechenschaft ablegen für das, was du hier getan hast. Und unsere Welt wäre eine bessere Welt, wenn man das mehr bedenken würde. Wenn Putin jeden Tag dran denkt, okay, also das bleibt nicht ungesühnt, das bleibt nicht ungestraft und so weiter. Das hat in der Vergangenheit nicht dazu geführt, dass es keine Kriege gab, auch in christlichen Ländern. Aber immerhin war noch diese Kultur und dieses Weltbild da, dann sagt er, hier kommst du vielleicht vor deinem irdischen Richter, kannst dich freikaufen, aber vor deinem überirdischen Richter kannst du dich nicht freikaufen. Also das ist schon etwas, was uns eigentlich da bewegen soll und erinnern soll für ein gutes Leben, für so, dass nicht andere drunter leiden müssen, mach so, dass deine Kinder gut erzogen werden, dass sie ein gutes Leben haben, auch ein freudiges Leben haben und solche Dinge mehr.
Was würden Sie sich denn persönlich, jetzt hat ja jeder, glaube ich, so eine Vorstellung, wie der Himmel, sage ich jetzt einfach mal dazu, da haben wir alle gleich eine Vorstellung, aussieht. Was wird das sein? Licht, Glück, Zufriedenheit, trifft man andere, trifft man Verstorbene, was denken Sie?
Also ich habe immer gestaunt und es bewundert den Glauben von Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt. Der war ja der Experte für ewiges Leben, für die letzten Dinge. Sein Buch darüber hat er selber gesagt, das hat er am besten durchgearbeitet. Er war so ein hoher Geist, also gewissermaßen Genie. Und gleichzeitig war der so geerdet in seinem bayerischen, einfachen, katholischen Glauben, ja, dieser einfachen Volksfrömmigkeit. Er hat gesagt, ja, wie stellt er sich den Himmel vor? Ja, stellen wir uns so vor wie die Generation vor uns, wie beim Borndl-Kramer, ja, in dem schönen Film und sagt, naja, da gibt's tolle Blumenwiesen und da laufen dann meine Freunde.
Und da ist die Gulbers Erzengel Michael um die Ecke, oder?
Genau, sowas, ja. Und meine Eltern sehe ich da wieder. Übrigens auch die verstorbene Sportlerin Dahlmeier hat genau so ein Bild entwickelt, wie sie sich das Jenseits vorstellt. Das war also fast idealisierte bayerische Heimat. Und da wird ein Bach plätschern und
vielleicht findet jeder aufgehen. Den Himmel, den er sich vorstellt.
Ja, aber den Himmel gibt's. Ja, und es zeigen nicht nur Nahtoderfahrungen. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir mit Menschen, die verstorben sind, Beziehung haben können. Man steht ja nicht vor einem Grab und spürt nichts. Ja, es gibt auch immer etwas, was uns da hinein blicken lässt und ich stelle mir das so auch ähnlich vor, aber ich glaube, es wird noch viel gigantischer sein. Also eine Glücksvorstellung vom Himmel ist für mich, es gibt keine Widersprüche mehr, es gibt keine Fragen mehr, es gibt keinen Zwiespalt mehr, es gibt nur eine Einheit, es gibt ein Wohlgefühl, es ist auch nicht etwas, Ewigkeit verbindet ja manche auch, das wird ja irre langweilig, also ständig auf Wolke 7, Halleluja, sind wieder Engel Aloysius und so weiter.
Schnupfler.
Ja, also ich meine, wir können jetzt in das Weltall hineinblicken auf tausende Lichtjahre schon, ja, und trotzdem sehen wir da kein Ende. Also von daher müsste man sagen, ja, also jeder, wenn er will, kann einen eigenen Planeten haben, vielleicht sogar eine eigene Galaxie. Das ist so gigantisch. Für Gott ist alles möglich. Es ist auch nicht so, dass wir sehen ja auch, dass die Toten nicht einfach verschwunden sind. Ja, die sind in unserem Geist, die sind irgendwie auch da. Es gibt ja auch Engelwesen, all sowas. Es ist sehr spannend, wie es genau ausschauen wird. Ja, das wird man erleben.
Mhm. Man kann es natürlich einfach auch von der Sache der Wissenschaft, von der Perspektive der Wissenschaft betrachten, dass jemand wie ein Physik-Nobelpreisträger Erwin Schrödinger sagt, es geht im All einfach keine Energie verloren. Punkt.
Ja.
Und davon ist er zutiefst überzeugt. Und dann kann man sich ausmalen, was man denkt. Welchen Rat geben Sie Ihren Enkeln? Weißen, wie alt die sind, ob man da über solche Themen schon spricht? Wahrscheinlich sind sie noch zu klein.
Da sind sie noch ein bisschen zu klein.
Weit weg.
Aber ja, also wenn Sie mich denn mal fragen sollten, ja, das wäre eigentlich schon der entscheidende Rat. Also nicht angstvoll mit seinem Leben umzugehen, nicht Angst zu haben, dass es irgendwann endet, sondern eben, ja, dadurch, dass man vom Ende her denkt, auch dieses Leben bewusster zu leben, ja. Also nicht die Tage so einfach nur vorbeigehen zu lassen, ohne sie jetzt aber unbedingt ausbeuten zu müssen, sondern wertzuschätzen. Damit vom Ende her zu denken, gibt dem Leben auch noch einen ganz anderen Wert, ja. Es wird fülliger, wird eigentlich schöner, ja, weil man auch Dinge sieht, die man für selbstverständlich nimmt und sagt, der blaue Himmel, ja, okay, den gibt's ja immer, die Blumen, die wachsen immer. Nee, ich freue mich an solchen Sachen, die Welt ist zum Teil in einem furchtbaren Zustand, aber es ist noch immer wunderschön, ja. Also auch das Leben ist wunderschön, ja, mhm. Sich freuen zu können, in Beziehung zu treten, das ist ja am Ende doch das Entscheidende, Beziehungen zu haben, ja.
Peter Seewald, Die Entdeckung der Ewigkeit, erschienen im Herder Verlag. Da können Sie sich, wenn Sie mögen, sehr gerne mit dieser gesamten Thematik auseinandersetzen. Es liest sich sehr fein. Ja, dann treffen wir uns irgendwann im Jenseits, oder?
Unbedingt. Ich freue mich drauf.
Es kann aber noch ein bisschen dauern.
Können
wir uns darauf verständigen?
Zeit, ja.
Lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Danke für Ihren Besuch.
Sehr
das war
gerne.
Ein spannendes
Danke für die
Thema.
Einladung.